Ja, staunt über Gnade und was sie vermag. Das ist doch ein schöner Anfang für eine Predigt, die nicht ganz einfach ist, aber mega spannendes Thema. Und ja, wir können ja, wenn wir über Ehe sprechen, über Mann sein, Frau sein, in dieser Reihe kann ich halt nicht dabei vorübergehen oder ohne es ja eine Predigt zu machen über die Rollenverteilung von Mann und Frau. Und für manche ist es ja eine große Frage, ist ja die Frage. Und ja, mal sehen, wo wir da heute hinkommen damit. Ein paar spannende Gedanken. Nicht so viele Gedanken aus dem Buch Die Ehe von Kellers. Aber doch auch einige dabei, das mich so angesprochen hat und angeregt hat. Dieter hat am Anfang den Text gelesen aus dem erweiterten Schöpfungsbericht aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 3. Gell. Was wäre, wenn? Was wäre, wenn, gell, es anders verlaufen wäre? Ich habe euch da eine kleine, die Geschichte, ja, ich lese euch einmal vor. Schlange. Sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? Da sprach die Frau nicht zur Schlange, zum Mann. Wir essen von den Früchten der Bäume im Garten, aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt, esst nicht davon, rührt sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet. Da sprach der Mann zur Frau, ja, wenn wir das tun, werden wir des Todes sterben. Gott weiß, an dem Tag, da wir davon essen, werden wir Verständnis erlangen über Dinge, die wir nicht mehr kontrollieren können. Eine Macht kommt dann über uns, die uns trennt von ihm. Die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Aber sie und ihr Mann widerstanden der Versuchung der Schlange. Sie nahmen nicht von der Frucht und gingen weiter, um die Früchte der anderen Bäume zu genießen. Schon bald darauf hörten sie die Stimme Gottes und freuten sich, wieder mit ihm durch den Garten zu spazieren und über das gerade Erlebte zu reden. Was wäre, wenn? Eigentlich gar nicht so ein großer Unterschied. Merken wir, wo das Problem lag? Sie sprach mit der Schlange statt mit dem Mann. Und alles wäre wahrscheinlich ganz anders gekommen. Und wir würden heute wahrscheinlich nicht so sehr sprechen oder anders sprechen über die Rollenverteilung von Mann und Frau. Gell? Genau, und ihr wisst ja, wie die ganze Geschichte dann weitergegangen ist. Ein Zitat von Keller, das ein bisschen zugrunde liegen soll. Kommt irgendwann mal noch, genau. Wir sind alle Weggefährten auf der Reise in die neue Schöpfung, schreibt Keller. Das ist ein ganz wichtiger Fokus. Deshalb wollte ich auch am Anfang zu dieser Anfangsgeschichte gehen. Und wir wollen dann sehen, ja, wie sich Gott das grundsätzlich gedacht hat und wie er am Schluss eben wirklich an einen guten Punkt kommt mit der ganzen Schöpfung, mit der Welt. Auch mit dieser Frage von Mann und Frau, wie er sich das ganz von Anfang an gedacht hat. Okay. Drei Punkte heute, die wir miteinander anschauen wollen. Die Punkte, der erste ist ein bisschen übergreifend aus dem Buch. Und zwar eine kleine Episode, die ich euch gerne mitnehmen will oder erzählen möchte, die ein bisschen zum Schmunzeln ist, aber wahrscheinlich für das Ehepaar Keller war das überhaupt nicht so zum Schmunzeln. Es geht nämlich um die Frage der Ehre und Rücksichtnahme. Und ich möchte vorausschicken, wenn ich jetzt ein paar Dinge sage, über Rücksicht nehmen. Meine Vorbereitung zur heutigen Predigt war so ziemlich alles andere als gegenüber jenem und anderem rücksichtsvoll. Diejenigen, die das erlebt haben, die werden dann sagen, ah ja, genau und so weiter. Genau, man lernt auch vieles auch aus negativen Dingen. Das sind kleine Dinge und größere Dinge und so weiter, wie auch immer. Rücksichtnahme.
Der Titel heißt, oder die Geschichte, die Episode von Kellers, zerschlagenes Geschirr. Nämlich Kellers, Timothy und Kathy sind ja ein Pastoren-Ehepaar gewesen. Er ist ja mittlerweile gestorben. Auf alle Fälle sind sie nach Manhattan, glaube ich, ist es, genau, New York, haben sie eine Gemeindegründungsarbeit gemacht. Und sie haben miteinander abgesprochen, okay, das braucht in etwa 3 Jahre, wo ich mich, Timothy, in einem Übermaß engagieren muss und die Familie und unsere Ehe leidet ein wenig. Ich brauche mehr Zeit für diese Arbeit. Und das haben sie miteinander abgesprochen, weil sie auch das natürlich sah und ihn unterstützen wollte und so weiter. Aber die 3 Jahre sind dann vorbeigegangen. Und er sagte, gib mir noch ein halbes Jahr, wo ich mehr investiere an Zeit, als eigentlich für unsere Ehe gut ist. Und das halbe Jahr ging vorbei und es hat sich nichts geändert. Und eines Tages kam er dann nach Hause und hörte, dass Geschirr zerschlagen wird auf dem Balkon. Oh ja, was ist los, oder? Und er ging raus und er sah seine Frau, Kathy, die mit dem Hochzeitsporzellan auf dem Balkon ist und wie sie anfängt, dieses Geschirr zu zerschlagen. Und er dachte, oi, was hier, jetzt dreht sie durch, jetzt ist gar nicht mehr gut, oder? Und zitternd kam er zu ihr, Kathy, was ist los? Was ist? Und was ist los? Er wusste ganz genau, was los war, oder? Dass bei ihm das Problem lag. Du merkst nicht, wie du unsere Ehe zerstörst, sagte sie nur zu ihm. Und dann kam es dann zum Gespräch und zur Klärung und so weiter und so fort. Und das Lustige an dieser ganzen Geschichte ist, ich habe den ganzen Zusammenhang nicht mehr so präsent, das müsst ihr wirklich das Buch lesen. Auf alle Fälle hat sie dann nicht einfach irgendwelche Teller zerschlagen, sondern es waren nur die 3 Teller, die sie musste, Unterteller, wo die Tasse dazu gefehlt hatte schon. Und sie sagte ihm nachher, ich bin froh, dass du gekommen bist und einsichtig warst, dass ich nicht anfangen musste, das andere Geschirr auch zu zerschlagen. Sie hätte es gemacht. Genau. Rücksichtnahme, ja. Er hat da ihm den Bogen überspannen, eine Abmachung gemacht, gell, und sich dann nicht daran gehalten. Ich finde das Ganze eine lustige Episode, eine Frage der Ehre, Rücksichtnahme und Freude. Wir lesen dazu 1. Petrus 3, Vers 7, ihr Männer sollt gleichermaßen einsichtig mit eurer Frau als dem schwächeren Gefäß zusammenleben und ihr Ehre erweisen, weil ihr ja gemeinsam Erben der Gnade des Lebens seid, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Da haben wir wieder diese Ewigkeitsperspektive, die Keller da sagt, wir sind alle auf dem Weg gefährden, auf eine Reise, Mann und Frau, ob in der Ehe, ob in der Gemeinde, wir sind Weggefährten, unterwegs in die Ewigkeit. Und hier geht es um einander Ehre geben. Einander wertschätzen heißt das. Und ich sage es einfach noch einmal, in meiner Vorbereitung habe ich mich nicht immer daran gehalten, aber ich bin froh, dass ich ein fehlerhafter Mensch sein darf. Ich bin froh, nein, froh bin ich nicht, dass ich in einer fehlerhaften Welt lebe. Und ich bin auch nicht froh, dass ich weiß, ich lebe in einem Umfeld mit Fehlern. Willkommen im gleichen Boot, würde ich da mal sagen. Genau das auch in der Rücksichtnahme. Es ist ja wahrscheinlich in der Ehe, in Beziehungen und so weiter, am Arbeitsplatz, das mit der Rücksichtnahme. Seid ihr bestimmt auch schon darüber gestolpert, wie ihr da nicht rücksichtsvoll gewesen seid. Das ist aber, als ich mir so Gedanken gemacht habe darüber, es ist noch eine ziemlich zweischneidige Sache, das mit diesem Rücksicht nehmen, oder? Petrus legt hier den Schwerpunkt eben darauf, Rücksicht nehmen, ja, weil ihr ja gemeinsam Erben der Gnade des Lebens seid. Und er nimmt es auf eine geistliche Ebene, auf eine ewige Ebene. Man kann nämlich Rücksicht nehmen gegenüber einem anderen, egal, ihr könnt es euer Umfeld nehmen, wo muss ich Rücksicht nehmen, wo fordere ich Rücksicht vom anderen mir gegenüber, wo ich den anderen völlig in ein in ein Gefängnis hinein, irgendwie hineinpresse, wo ich nur noch auch, wenn ich jetzt Rücksicht nehme, muss ich das tun, muss ich das tun, muss ich das tun, muss ich das tun, und du merkst irgendwie, das kann ich nicht. Irgendwann verjagt es dich, wie man so sagt, oder? Weil du merkst einfach, du bist nur noch angeboten dran, um Rücksicht zu nehmen, oder? Und dann ist die Frage, ja, geht es dann darum, um Rücksicht? Und ich merke, nein, wir müssen lernen, Rücksicht zu nehmen. Also das andere gilt in einem gewissen Maß auch. Ihr merkt es im persönlichen Umfeld auch, wo das eben plötzlich zu viel wird. Sondern wo sind wir gemeinsam unterwegs in Richtung Erben der Gnade des Lebens, des ewigen Lebens, des neuen Lebens? Und wo müssen wir Rücksicht nehmen, dass der eine und der andere, auch hier als Gemeinde, damit du wachsen kannst in Richtung, wie Gott dich einmal in der Ewigkeit haben möchte. Hier ist zum Beispiel in der Gemeinde. Alle fragen, ja, wir nehmen Rücksicht, die schalten das Handy ab und, und. Wo dient alles dem, dass du und ich wachsen für die Ewigkeit, für das neue Leben? Nicht nur einfach, dass wir es hier ein bisschen schön haben, in der Erde, auf der Erde, in der Gemeinde. Ein Blick auf die Ewigkeit. Und dass wir da hingehend Rücksicht nehmen aufeinander, da einander Ehre erweisen und helfen. Ein Text zum Gemeindeleben, wo wir auch diese Rücksichtnahme haben, zur Ehre Gottes leben, ist es mir erlaubt, aber es ist nicht alles nützlich. Es ist mir alles erlaubt, aber es erbaut nicht alles. Niemand suche das Seine, sondern jeder das des Anderen. Damit wir hinwachsen zum neuen Leben. Gell? Weil sonst sind wir plötzlich auch, wir dürfen das nicht mehr in der Gemeinde, und wir dürfen das nicht mehr, das stört dem Anderen. Wir müssen 22 Grad haben, weil so wir müssen Rücksicht nehmen auf die Eltern oder die und die Person, damit die das überstimmt. Dann merkt ihr, irgendwo funktioniert das nicht mehr, weil beim einen ist 22 Grad zu warm und beim anderen ist es zu kalt. Oder wo das Rücksicht nehmen irgendwie merkt, dass irgendwie so ein Todläufer wird, ein Kreislauf, der uns mehr runterzieht, als dass wir wachsen in Christus. Und deshalb auch für uns als Gemeindeleitung uns immer wieder fragen, was hilft uns, damit wir gemeinsam wachsen in Christus, im Glauben, mit unserem Zeugnis, damit unsere Freude zunimmt. Ich lese jetzt noch einen Text, der eigentlich vorausgeht unserem Kerntext, Epheser 5, 22 und 33 ist der Kerntext. Aber wenn wir hier lesen, ab Vers 15 schon, gerade was davor steht, seht nun darauf, wie ihr sorgfältig wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise, und kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Darum seid nicht unverständig, sondern seid verständig, was der Wille des Herrn ist, und berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes, redet zueinander in Psalmen, Lobgesängen, geistlichen Liedern, singt und spielt dem Herrn und in eurem Herzen. Sagt alle Zeit Gott, dem Vater, Dank für alles in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. Und dann kommt, ordnet euch einander unter in der Furcht Gottes. Und dann kommt all das, was wir jetzt noch miteinander anschauen werden. Das ganze leidige Unterordnungsthema, das wir heute unter einem ganz neuen Aspekt sehen werden. Aber vorausgehend ist, habt Acht, in welcher Zeit wir leben. Achtet auf den Zeitgeist. Und das ist so aktuell auch heute. Gerade diese ganze Thematik von Rollenverteilung. Ich habe dann später noch ein Zitat dazu. Das Erste, passt auf, achtet drauf. Was ist der Wille Gottes? Orientiert euch, heißt das, der Wille Gottes, orientiert euch an Gottes ewigen Plan. Wie er das grundsätzlich denkt. Immer wieder sich am Ideal, am Vollkommenen ausrichten. Nicht, weil wir das sind. Aber nur das bringt uns weiter. Und das Zweite ist Freude. Lest diesen Text. Redet zueinander in Psalmen, Lobgesängen, in geistlichen Liedern. Ich gehe mal stark davon aus, spielt dem Herrn in eurem Herzen Freude. Das ist der Zusammenhang. Und jetzt kommt er auf, weil das so ist, weil wir die Zeit erkennen, in der wir leben, weil wir Gott ausgerichtet leben wollen, weil wir Freude der Erlösung erleben. Deshalb
ordnet euch einander unter in der Furcht Gottes. Weil wir Gott erleben, weil wir Gott kennen.
Das führt uns dann nämlich zum zweiten Punkt und zu den folgenden Versen. Und ich habe bewusst diesen Vers 21 mitgenommen, weil der ist mir extrem wichtig. Ordnet euch einander unter in der Furcht Gottes, heißt es. Einander. Männer und Frauen? Männer und Frauen. Genau. Was das heißt, werden wir sehen. Ich möchte den Text ein bisschen sportlich lesen mit euch.
Was heißt das? So. Ihr wisst ja, ich trainiere im Mannschaftssport. Gell?
Unihockey, Mannschaftssport. Ich bin kein Tennislehrer, sondern Mannschaftssport. Und eines von den wichtigsten Dingen sind mir beim Mannschaftssport das Zusammenspiel. Das ist das Zusammenspiel der Unterordnung. Diese Analogie, dieser Vergleich.
Und jetzt lesen wir da, ihr Frauen. Ich hoffe, wir sehen das alle. Ihr Frauen, ordnet euch euren eigenen Männern unter. Und da die Männer. So.
Passspiel ist wichtig.
Ihr Frauen habt den Ball. Also spielt den Ball euren Männern. Ordnet euch unter. Geht es weiter? Unter als dem Herrn. Ich nehme dazu ein Kreuz. Dem Herrn ist Jesus gemeint. Jesus Christus. Als dem Herrn. Also, da geht der Ball weiter. Als dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau. Der Ball wieder zurück, das Haupt der Frau. Rückpass und zurück. Haupt der Frau. Genau. Als Haupt der Frau, wie auch der Christus, aha, geht mal wieder runter, wie auch der Christus, das Haupt der Gemeinde ist, nehmen wir als Symbol den Kreis, als die Gemeinde, geht der Ball wieder rüber,
als Vergleich, gell?
Das Haupt der Gemeinde ist, er ist, Jesus ist der Retter des Leibes, ein anderer Begriff für Gemeinde. Oder auch der Erhalterretter. Wie nun die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, geht wieder zurück, die Gemeinde Christus sich unterordnet, und gell, als Gemeinde sind dann Männer und Frauen mit dabei, gell, die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen, da geht der Ball wieder hoch, die Frauen, genau, den Männern. Ist der Ball wieder bei den Männern. Die Frauen, die Männer, in den Männern. Ihr Männer, liebt eure Frauen. Aha, geht der Ball noch einmal zurück. Liebt eure Frauen. Gleich wie der Christus, geht der Ball runter, wie der Christus die Gemeinde, die der Ball drüber, geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat. Merken wir, das Zusammenspiel. Das steht da hin und her und runter und drüber.
Also ich als Trainer, ich liebe das. Oder es geht nicht mehr ums Tore schießen. Und manchmal habe ich viel mehr Freude, ein Tor, das nicht geschossen wird, aber wir haben zwei, drei gute Pässe gespielt, als einer, der allein ein Solo macht, am Schluss denke ich, jetzt trifft er, jetzt macht er das Goal auch noch, oder? Weil er hat eigensinnig gespielt. Erfolg gehabt, ja. Kann man das auch gut anwenden auf unser Leben. Dein Leben funktioniert vielleicht als Christ wunderbar. Ah, in der Gemeinde geht es nicht so gut. Als Zusammenleben in der Gemeinde, ach, das geht ohne viel besser. Aber alleine, da kann ich wunderbar leben. Ah, es ist wie der Solospieler. Gell? Nein, das ist nicht Gottes Gedanke, nicht Gottes Idee. Zusammenspielen. Aber das ist gerade die Challenge, die Herausforderung, vor der ich immer wieder stehe, oder? Dass die Kinder miteinander zusammenspielen lernen. Weil dann hast du Erfolg. Weil irgendwann hast du einen Gegner, das kann man auch wieder eine Analogie machen, irgendwann hast du Probleme, einen Gegner, einen Widerstand, da schaffst du es mit dem Solo durch alle hindurch nicht mehr. Da musst du zusammenspielen. Da müsst ihr zusammenspielen. Und irgendwann im Leben kracht es zusammen, wenn du alleine unterwegs bist. Weil wir sind geschaffen für Gemeinde, für das Zusammen miteinander. Und das gilt auch für die Ehe. Wir sind geschaffen für das Miteinander. Auch wenn es manchmal schwer ist. Ich meine, ich trainiere extrem viel, damit die zusammenspielen. Du musst Übungen machen und so weiter und so fort, damit sie das lernen. Weil das ist eine Schwierigkeit. Alleine geht es viel einfacher manchmal. Eben bis zu einem gewissen Punkt. Und darum, glaube ich, geht es auch dem Apostel Paulus. Und ist in dieses Thema der Unterordnung so wichtig. Noch einmal ein bisschen wegen dieser Analogie Mannschaftssport, oder? Nicht jeder kann Stürmer sein und springt nach vorne, will ein Tor schießen. Auch nicht jeder soll Verteidiger sein. Weil da gibt es keine Tore vorne. Kann man super verteidigen und so weiter. Nicht jeder kann Torhüter sein und so weiter. Es gibt Positionen, es gibt Aufgaben und jeder muss diese Aufgaben wahrnehmen. Er muss sich irgendwo zurücknehmen. Nein, jetzt springen nicht alle vorne. Oft passiert, oder? Alle nach vorne, oder? Und dann kommt der Gegenangriff und boom, hast du das Tor, den Ball im eigenen Tor. Gell? Unterordnung. Aufgaben wahrnehmen. Um das geht es eigentlich, wenn wir von Unterordnung sprechen. Im Übrigen im Text, wenn es dann noch um das Haupt geht, kann man auch übersetzen, Verantwortung. Nicht einfach nur hierarchisch denken. Deshalb gefällt mir eigentlich diese Aufstellung so noch, oder? Ich habe sie eben nicht bewusst, so quasi, tag, oder? Oben sind die Chefs und unten sind die, die arbeiten sollen. Es geht nicht um eine solche Hierarchie. Überhaupt nicht. Das so ein bisschen einfach so als Hilfestellung, gell? Irgendwie, dass irgendwo das Zusammenspiel zu sehen, Unterordnung heißt Zusammenspiel. Übrigens habe ich mir noch so überlegt, letzten Mittwoch, Tankstelle. Da haben wir das irgendwo wunderbar gelebt. Wenn wir nicht einander unterordnen, einander dienen, würde es nie so funktionieren wie zum Beispiel letzten Mittwoch. Manuel Danner kommt, evangelisiert auf der Straße. Joachim ist dort, evangelisiert auf der Straße. Die Irmi macht Kuchen. Jeder macht nicht das, was ihm einfach nur gefällt. Jeder hilft dem anderen. Dann kommen wir zurück. Monika ist schon am Vorbereiten von der Crepe. Die Beate ist am Vorbereiten, am Kochen. Der Dirk ist am Kochen. Jeder tut etwas mit einem Ziel. Und das Ziel ist, dass wir eine schöne Atmosphäre haben, dass wir Menschen einladen können, dass sie in dieser Atmosphäre das Evangelium von Jesus hören können. Es geht nicht darum, dass es für mich passt. Oder für dich passt, oder für ihn passt, der kocht und so weiter. Es geht nicht darum, es geht um das Ziel. Und wie oft ist es aber genau darum, eckt es an, das mit dieser Unterordnung. Weil es muss mir passen, es muss für mich stimmen. Unterordnung denkt nicht so. Sondern was ist das Ziel? Was ist das Ziel eurer Ehe? Haben wir uns das schon mal überhaupt überlegt? Was ist das Ziel der Gemeinde? Und was dient diesem Ziel? Damit Unterordnung gar nicht mehr so am, oh, jetzt muss ich das noch tun. Jetzt muss ich mich noch zurücknehmen. Sondern ich weiß, das dient dem Ziel. Nein, Beate, du kommst nicht draußen evangelisieren. Du hast eine Aufgabe dort unten gehabt. Beim Servieren und so weiter. Auch der Dieter. Jeder seine Aufgabe. Man kann nicht immer das tun, was man noch gern tun würde, wenn es dem größeren Ziel dient. Sich zurücknehmen. Und das Ziel ist die Motivation. Das Ziel gibt mir die Freude, Einschränkungen zu machen. Wie oft höre ich von den Eltern, nochmal von den Kindern und so weiter, wenn ich gehe jeden Samstagmorgen, um 8:30 bin ich in der Turnhalle. Samstagmorgen 8:30, oder? Wer würde das machen? Ich mache das mit größter Freude, seit Jahren. Wo es an dem Sinne der freie Tag ist, oder? Vielleicht verstehen das gewisse Leute, aber sie sind dankbar, dass man das macht. Weil ich sehe das Ziel dabei. Für die Kinder. Genau. Also ein wunderbares Beispiel, letzten Mittwoch, von gegenseitiger Unterordnung. Und wahrscheinlich hat keiner von uns das erlebt, oh, jetzt muss ich mich noch unterordnen, muss ich noch das und das machen, und ich muss das und das, ich würde lieber das und das machen. Und wisst ihr, was die Folge vom Abend war? Wir alle hatten, glaube ich, Freude. Weil es war ein gelungener, schöner Abend mit vielen Gästen und so weiter. Und es hat alles gestimmt und nicht am Schluss noch irgendwie, oh, jetzt ist noch das passiert und da kam noch die Frau mit dem Hund da. Das hat mich vor allem noch gefreut. Kein Problem. Eine neue Situation, oder? Der hätte mich auch fast gebissen. Ist auch selber schuld gewesen. Nein, war wirklich, der Sammy war ganz ein friedlicher Hund. Genau. Nein, war kein Problem, weil das Ziel klar war. Merken wir, das Ziel ist so entscheidend. Gut, also das, ich finde das, das Thema Unterordnung wunderbar. Wir folgen Jesus nach, ordnen uns ihm gerne unter, weil er der Vollkommene ist, der Ideale, weil er alles das ist, was wir lieben und brauchen. Er verkörpert all das, woran wir glauben, wofür wir leben wollen. Hat Jesus dein Herz gewonnen? Glaub doch schon, oder? Und deswegen ist es für uns so kein Problem, uns sich ihm, seiner Herrschaft, seiner Führung, ja, unterzuordnen, weil er selber sein Leben gegeben hat, weil er Verantwortung wahrgenommen hat und uns gerettet hat. Unser Problem, dein und mein Problem, gelöst hat. Die Trennung von Gott. Und weil er das Vorbild ist, weil er der Vollkommene ist, zitiere jetzt, die Frauen sollen diesem Vorbild gemäß sich den Männern unterordnen, wie Jesus, weil Männer wie Jesus vollkommen sind. Vollkommen sind? Ich bin jetzt gespannt gewesen, wie ihr so ein bisschen reagiert drauf, oder? Geht niemand raus, schon mal gut, oder? Ja, Männer sind vollkommen. Weil Jesus ist vollkommen und wir sollen sich unterordnen wie Jesus, wie ihm. Nein, wir Männer sind nicht vollkommen. Und trotzdem sollen sich die Frauen einordnen, ihre Aufgabe, ihre Position finden, genau gleich wie die Männer. Warum? Weil Jesus seine Stellung als Führer, als Leiter, als Haupt der Gemeinde nie missbraucht zu seinem Nutzen. Wir lieben ihn, weil er selbstlos und hingebungsvoll ist. Ja. Jetzt geht schon jemand. Nein. Frauen, so Männer, ehren, wertschätzen in ihrer Stellung und Aufgabe. Sie zeigen damit ihre Liebe zu Jesus, der auch sie, die Frauen, vollkommen gemacht hat. Wir als Erlöste sind Vollkommene. Nicht, weil wir vollkommen leben, aber wir sind es in unserer Stellung. Sehen wir uns so? Ihr Frauen, ihr ordnet auch euren Männern gerne unter, weil Jesus unser Vorbild ist, weil vor allem Jesus das Vorbild der Männer und deines Mannes ist, wenn du einen hast. Und sie, ihr, die Männer, wir eifern Jesus nach. Darum fällt es den Frauen leicht, sich Männern unterzuordnen, weil sie so auch Jesus ähnlicher werden wollen. Unterordnung, weil Männer Jesus ehren, indem sie Verantwortung wahrnehmen. Unterordnen, Frauen Jesus ehren, indem sie Männer unterstützen, Hilfe sind in der Verantwortung, die Männer tragen wollen. Unterordnung, Männer Jesus ehren, wenn sie ihre Frauen und auch die Frauen der Gemeinde lieben wie sich selbst. Unterordnen, Männer, die Jesus nachfolgen, Frauen in der Gemeinde ehren, wertschätzen, achten. Männer tun nach dem Vorbild Jesu alles dafür, dass sich Frauen angenommen, wertgeschätzt und gabenorientiert unterstützt wissen. Männer ihre Bedürfnisse unterordnen, damit Frauen geehrt werden. Merkt ihr das Zusammenspiel von gemeinsamer, gegenseitiger Unterordnung? Wie schön, dass du wieder kommst. Sie ist nicht gegen dir gegangen. Genau, also ich glaube wirklich, dass das Prinzip gegenseitiger Unterordnung, da geht es nicht um Hierarchie, da geht es um, wie wird der Mann gefördert, wie wird die Frau gefördert, in ihrer Rolle, die Gott ihnen zugedacht hat. Und vergessen wir nie, dass mit der Frau Hilfe des Mannes, das ist kein Produkt des Sündenfalles. Das steht in Kapitel 2, als Gott dem Mann die Gehilfin gemacht hat. Vergessen wir manchmal fast ein wenig, oder? Vor dem Sündenfall hat Gott diese Rollenverteilung vorgenommen, weil sie gut ist für beide. Als er den Mann gemacht hat, hat er schon gewusst, er braucht die Hilfe. Und eben Hilfe ist ja nicht negativ. Und vor allem öffnet das auch den ganzen Bereich, wir als Männer haben in der Verantwortung, die wir nehmen sollen, ob in der Familie und in der Gemeinde, haben wir die Frauen als Hilfen. Heißt, sie unterstützen, sie denken mit, wir informieren auch, Austausch. Gell? Finde ich auch ein spannender Gedanke. Ist auch schon aufgefallen, dass man in der Welt heute, sollen wir auf den Zeitgeist wenig achten, den Geschlechterunterschied ausradieren will und dass das bei uns in Gottes Gemeinde eigentlich schon längst angefangen hat, indem Gott gegebene Unterscheidung von Mann und Frau in Verantwortung und Dienst aufgegeben wurde. In dem Zusammenhang ist mir neu bewusst geworden, Gemeinden, die einfach alle Dienste für alles öffnen, keine Unterscheidungen machen von Mann und Frau, das ist ja genau gleiches, was in der Welt gerade passiert. Und kann das gut sein? Nein, wir müssen nicht uns anpassen der Welt, sondern wie können wir Reich Gottes leben als Mann und Frau? Ob es in der Gemeinde, ob es in der Ehe ist, immer wieder nach dem Ideal uns ausrichten, nach dem Ziel, das Gott mit uns hat. Das führt mich dann zum dritten Punkt, vom Idealismus zum Realismus. Da heißt es, also, ist ja alles wunderbar, was du sagst, Kurt, aber bei uns ist es anders. Wenn du meinen Mann, wenn du unsere Gemeindeleitung Männer kennen würdest, dann würdest du anders reden. Wenn du meine Frau zu Hause hören würdest, könntest du verstehen, dass ich lieber auswärts bin. Wenn du die Lieblosigkeit und Passivität meines Mannes erleben würdest, könntest du nachvollziehen, warum ich das Heft oft selber in die Hand nehme und ihn nicht mehr frage. Das sind doch alles so Gedanken oder Aussagen irgendwo, wo wir merken, ja, grundsätzlich alles schön und gut da mit Mannschaftssport und so weiter, in der Praxis funktioniert es eher schlecht als recht. Oder? Ist nicht oft so? Ist nicht so einfach. Und mehr als einmal habe ich schon gehört, wie Ehen irgendwie schön angefangen, wie auf diesem Bild, und irgendwie schon in einer Negativspirale drin sind, wo es immer mehr runtergeht. Die Freude am Zusammensein als zwei Geschlechter nimmt eher ab als zu. Und man flieht eher als verbringt Zeit miteinander. Wie kommt man raus aus dieser Negativspirale? Da habe ich eine ganz einfache Lösung. Und zwar die Lösung ist die, die Jesus vorgelebt hat. Gott sah das Schuld- und Sündproblem in dieser Welt. Und was tut er? Er kommt auf die Welt, übernimmt Verantwortung und fängt an, das Problem zu lösen. Durch das Kreuz. Und so, in unserer heutigen Zeit, muss ich auch uns Männer aufrufen, wir müssen Verantwortung übernehmen. Wir müssen lernen, wieder hinzustehen und unsere Frauen zu lieben wie Christus die Gemeinde. Er gab sein Leben für uns hin. Ich weiß, es ist eine große Herausforderung. Mir scheint auch, der Apostel Paulus hatte hier vor allem in Epheser 5 die Männer im Auge. Ihr lieben Männer, wir müssen Verantwortung wahrnehmen. Das heißt es aber nicht, so, jetzt bin ich der Chef und jetzt sage ich der Frau mal, was durchgeht. He? Dann habt ihr das mit der Unterordnung total falsch verstanden. Sondern zu fragen, wie nehme ich Verantwortung wahr, dass sie geehrt wird und wächst. Dass sie gerne mit mir zusammen ist und wir zusammen miteinander unterwegs sind in Richtung Ewigkeit. Dass sie wächst im Glauben, dass auch er wächst im Glauben, durch das er Verantwortung wahrnimmt. Indem ich eine Hilfe bin, wir zusammen das schaffen. Ja. Zusammen. Zusammenspiel. Vielleicht nehmt ihr auch dieses Bild mit, wie können wir zusammenspielen? Ich will nicht, dass irgendein Spieler, gibt es zwar sehr oft, irgendein Spieler einfach so untätig auf dem Feld rumsteht. Der fehlt. ich will doch nicht, dass meine Frau untätig irgendwo in der Gemeindelandschaft steht und in der Ehe. Nein, jeder soll doch aktiv sich entfalten können. Und ich bin zutiefst überzeugt, das Ziel ist, dass, wie ich es vorhin als letzten Punkt, glaube ich, gelesen habe, dass Frauen angenommen, wertgeschätzt und gabenorientiert unterstützt werden. Gleiches gilt auch für die Männer. Gell? Ich weiß, es ist oft nicht so. Oft sieht es eher so aus, dass es Männern an Liebe mangelt, an Verständnis mangelt, Verantwortungsbewusstsein fehlt und sie haben zu wenig Empathie, Einfühlungsvermögen. Den Frauen mangelt es an Geduld, an Respekt, an Helfergesinnung gegenüber dem eigenen Mann. Familie, Kinder, ja, sozial kann man sich engagieren, aber gegenüber dem eigenen Mann nicht oder wenig. Könnt ihr selber mal prüfen, wie das bei euch ist. Ich glaube, das ist das Problem und die Problematik, die wir haben. Brechen wir da aus. Ich habe euch zum Schluss drei Tipps, wenn ihr ein bisschen angesprochen werdet, weil eigentlich würde es jetzt ja erst so richtig beginnen und jetzt wird es so spannend. Wie lebt man das praktisch und so weiter? Ich habe auch drei Tipps mitgebracht, oder? Das eine ist, schaut miteinander einen guten Film. Zum Beispiel Fireproof. Kennt wahrscheinlich der eine oder andere. Einer der sehr guten christlichen Filme, ein Feuerwehrmann, vielleicht kurz Sie in den Film nicht kennen, ein bisschen schmackhaft machen. Ein Feuerwehrmann, dessen Ehe am Kaputtgehen ist, oder? Selber aber rettet er am Laufmeter Menschen. Gell? Setzt sein Leben ein, damit Menschen gerettet werden aus der Feuersbrunst, aber seine Ehe geht kaputt. Und ein anderer Kollege macht ihn darauf aufmerksam und sagt, hey, kämpf für deine Ehe. Fang an, Verantwortung wahrzunehmen. Er macht das auch. Es gibt ja auch ein Buch darüber, sogar einen Kurs. 40 Tage Liebe wagen. Und er merkt dann auch, es ist gar nicht so einfach. Kann ich einfach einen Schalter rüber tun, tust etwas Gutes und deine Frau umarmt dich gleich schon wieder. Ist überhaupt nicht so. Ein sehr, wirklich cool gemachter, lustiger, tiefsinniger Film mit wirklich klarem Hinweis auch, dass Jesus da erneuern kann. Empfehle ich euch, diesen Film vielleicht wieder mal zu schauen. Ihr habt ihn vielleicht. Hinten haben wir, meine ich nicht. Kann man aber sogar im Weltbild kaufen. Ex Libris hat ihn sogar. Christlicher Film. Klaren Hinweis auf das Evangelium. Das wäre eine Variante, um da ein bisschen was in die Gänge zu bringen. Dann ein zweiter Punkt. Lest zusammen Philipper 4, 1 bis 6 und überlegt euch, was bedeutet das, wie können wir das leben in unserer Ehe. So ermahne ich euch nun, ich, der Gefangene, dem Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt. Berufung, Mann, Berufung, Frau. In aller Demut und Sanftmut, in Geduld, ertragt einer den anderen in Liebe und seid darauf bedacht zu wahren, die Einigkeit des Geistes auf das Band des Friedens. Ein Leib, Ehe, ist auch ein Leib. Und ein Geist, eine Gemeinde. Das könnt ihr sowohl jetzt in der Ehe gebrauchen, wie auch im Gemeindeleben. Und überlege dir, wie kann ich in der Gemeinde das, was hier in Epheser 4, 1 bis 6 dann noch steht, umsetzen für das Gemeindeleben. Und der dritte Vorschlag, den ich noch habe, ich habe mir die Mühe gemacht, irgendwie kamen wir mal vor einer, zwei, drei Wochen, das Buch der Sprüche durchzulesen. Und ich habe mir dort in einer Herbert-Janssen-Übersetzung einfach, wo kommen die Männer explizit vor und wo kommen die Frauen explizit vor, im Buch der Sprüche. Und habe dann einige Bibelstellen, es sind eine ganze Zeile da, habt ihr einige Bibelstellen rausgesucht, explizit für Männer und explizit für Frauen. Wo der Salomon die Männer anspricht, was sie tun sollen, wie sie ja, ihr Leben gestalten sollen und auch die Frauen. Jetzt könnt ihr, so spezifisch, die Männerliste, Frauenliste, nicht umgekehrt. Also nicht du liest die Frauenseite Mann, damit du weißt, was sie tun muss und Mann umgekehrt. Klar, oder? Ja, ich muss sagen, ich kenne euch. Gell? Wir sind das so schnell, das ist ja ein Hauptproblem in der Ehe. Ich weiß immer, was der andere tun muss, oder? Aber wir fragen uns oft sehr wenig, eben Rücksicht, was muss denn ich tun, damit der andere wachsen kann im Glauben, damit es dem anderen gut tut. Was der andere tut, das ist im Übrigen ein bisschen ja, ein Problem, das wirklich explizit Frauen mehr betrifft als Männer. Kann auch sein, je nachdem. Wie auch immer, lest diese Listen durch, die zu euch passt, und betet darum, Gott, zeig mir, wie ich da umsetzen kann. Hilf mir dabei. Eine wunderbare Bibelarbeit, glaube ich. Habe immer ein bisschen ein Stichwort hingeschrieben, diesbezüglich. Und der Salomo, der hat schon ein paar treffende Dinge gesagt, muss schon sagen. Aber sehr, sehr real, finde ich. Real. Genau. Das kann eine Hilfe sein, hier wirklich Schritte zu tun in eurem Eheleben, als Mann und Frau, auch im Gemeindeleben, damit wir vielleicht zurückfinden in diese Freude und in das Ursprüngliche, damit ein wenig von dem Idealismus, von dem Vollkommenen, das Gott sich gedacht hat für das Zusammenleben, dass das ein wenig mehr noch hineinschwappt in unsere Beziehungen. Weil ich habe gemerkt, diese Serie, und ich schließe heute mit dieser Serie, sie ist nicht einfach, sie fordert uns heraus, aber es ist gut. Wir leben nach dem Sündenfall, zum Schluss zu kommen. Wir haben ja angefangen mit dem Kapitel 3, dann dem Sündenfall. Wir leben wohl nach dem Sündenfall. Aber jetzt ist die Frage für unsere Beziehungen, prägen jetzt das Erlöstsein, das Neue unserer Beziehungen, oder ist es eher so wie gerade nach dem Sündenfall? Hä? Der Mann ist schuld, die Frau ist schuld, die Schlange ist schuld und so weiter. Sind wir dann immer noch am Schuldsuchen? Oder haben wir das Neue wieder entdeckt? Wir haben einen Erlöser. Wir haben Erlösung. Und wir leben aus dieser Erlösung in Richtung, wie es Keller schreibt, wir sind alle Weggefährten auf der Reise in die neue Schöpfung. Amen.